Ja, ich freue mich echt, heute Abend und morgen früh bei euch zu sein, Zeit mit euch zu verbringen, ein bisschen in Gottes Wort reinzuschauen und hoffentlich eine gute Zeit zusammen zu haben. Ich weiß nicht, was für Lerntypen ihr seid oder ihr wart, als ihr vielleicht teilweise lebensphasenbedingt noch ein bisschen mehr lernen musstet. Ich habe immer versucht, mich an das Prinzip zu halten, das meine Oma mir beigebracht hat. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Deswegen kam es auch zu folgender Situation, als ich so kurz vorm Abi war. Ich musste die Biologie-Abi machen und mein Biologielehrer hatte nicht so eine hohe Meinung von mir, weil er irgendwie gespürt hat, dass ich so dieses Motto so ein bisschen verfolge. Und kurz so vor den Abi-Prüfungen haben wir halt immer irgendwelche Abi-Aufgaben lösen müssen, auch so in der Klasse vor allen Leuten an der Tafel und so. Und dann sagt er so, jetzt habe ich irgendwie eine besonders schwierige Aufgabe, wer möchte denn die mal ausprobieren? Du vielleicht, Lukas? Und er wollte mich so ein bisschen provozieren und vielleicht auch ein bisschen vor der Klasse bloßstellen. Ich hatte Glück, am Tag vor habe ich genau diese Aufgabe schon irgendwie gelöst gehabt und bin dann vor an die Tafel gegangen, habe diese Aufgabe gerechnet und oder halt vorgeführt und irgendwie war es anscheinend gut, weil mein Lehrer hat mich lauthals angeschrien, Lukas, du bist so dumm, du hättest einfach schon eher anfangen sollen zu lernen. Er hat irgendwie geärgert, dass ich erst so kurz vor Schluss, als es dann ernst wurde, als es dann musste, das Lernen angefangen habe. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, auch erlebt hast, vielleicht in der Schule, vielleicht auf der Arbeit, vielleicht auch irgendwie im persönlichen Leben, im Berufsleben, wo auch immer, dass man am besten lernt, wenn man muss. Dass man am besten lernt, wenn man eigentlich keine andere Wahl hat, als das zu lernen, was man eben gerade lernen muss. Ich habe sogar eine Studie gelesen, dass Erwachsene nur noch lernen, wenn sie müssen. Und sie sonst eigentlich eher schwer dazu zu bewegen sind, irgendwas zu lernen. Ich habe gerade schon erzählt, dass ich eigentlich von Beruf... Das ist noch nicht an. Okay, jetzt hat, sagt mein Frank. Ich habe es vorhin schon angedeutet, von Beruf bin ich eigentlich Lehrer und ich musste mich im Studium so ein bisschen auch mit Lernen beschäftigen und vielleicht sagen manchen von euch die Namen Piaget oder Vygotsky was, wenn nicht, vergesst es auch gern gleich wieder. Auf jeden Fall haben die sich auch ein bisschen mit Lernen beschäftigt und ich habe euch versucht mal so ihr Modell vom Lernen so ein bisschen vereinfacht darzustellen. Der innerste Kreis, das ist das, was ich schon kann. Und das sind die Dinge, die kann ich mir einfach so aus dem Ärmel schütteln, da muss ich mich nicht anstrengen, das kann ich einfach so. Und dann ganz außen, außerhalb von diesem gestrichelten Kreis, da ist der Bereich, wenn ich diese Aufgabe lösen muss oder vor dieser Herausforderung stehe, dann bin ich überfordert. Das kann ich nicht machen, das kann ich nicht schaffen. Und zwischen diesen beiden Bereichen, dem Bereich, wo ich unterfordert bin und dem Bereich, wo ich überfordert bin, das ist der sogenannte Bereich der optimalen Passung, da wo ich gefordert bin. Da kann ich lernen, weil das ist ein bisschen schwieriger als das, was ich schon kann, aber es ist nicht so schwierig, dass ich überfordert bin. Genau da kann man am besten lernen. Und ich glaube, in diesem innersten Bereich dessen, was ich schon kann, wenn man mal so ein bisschen ans Leben denkt, könnte man den auch die Komfortzone nennen. Das ist der Bereich, wo es irgendwie gemütlich ist. Und ich habe euch mal eine Komfortzone mitgebracht, dass ihr mal wisst, wie so eine aussieht. Und das Tolle an diesen Komfortzonen ist ja, dass die total gemütlich sind. Am liebsten hätte ich jetzt noch so ein Kuscheltier von meinen Kindern mitgebracht und so. Weil in diesen Komfortzonen, in unseren Komfortzonen ist es so unglaublich kuschelig. Es ist schön warm, aber nicht so heiß. Da ist es auch so ein bisschen stinkig, aber so ein gutes stinkig. Kennt ihr das? So ein stinkig, wo man sich gerade so denkt, ah, das ist angenehm irgendwie. Aber noch nicht zu viel stinkig. Und es ist so warm und kuschelig. Aber das Problem an dieser Komfortzone ist nicht, dass es warm und kuschelig und so ein bisschen stinkig ist, sondern das Problem an dieser Komfortzone ist, dass da alles so bleibt, wie es ist und dass ich da nichts lernen kann, dass ich da einfach so bleib, wie ich bin und dass sich da überhaupt nichts verändert. Weil, wie diese schlauen Typen, die ich vorhin genannt habe, schon herausgefunden haben, Lernen passiert nur außerhalb von dem Bereich, von den Dingen und Erfahrungen, die ich schon gemacht habe und von den Dingen, die ich schon kann. Und wir werden heute entdecken, dass es in unserem Leben mit Gott, in unserem Leben als Nachfolger von Jesus, in unserem Leben als Christen, als bewusste Christen genauso ist. dass wir irgendwie sowas haben, was wie so eine Komfortzone ist, wo irgendwie unsere Erfahrungen mit Gott drin sind, wo das, was wir schon erlebt haben, drin ist, irgendwie unsere Gemeindeerfahrung vielleicht auch. Und es ist schön warm und kuschelig und man kennt sich und man weiß sogar, was die anderen arbeiten und das Geburtsdatum und so. Und man hat da alles im Griff, vielleicht auch mein Bild von Gott irgendwie, wie ich Gott schon erlebt habe. Aber weiterkommen und wachsen als Nachfolger von Jesus passiert nur außerhalb von dieser Komfortzone, passiert nur außerhalb von dem, diesem kuscheligen, leicht stinkigen Bereich. Und für heute Abend möchte ich dir so die Frage mitgeben, wo musst du deine Komfortzone verlassen? Und ich glaube, das ist nicht nur eine Frage irgendwie für junge Christen, die irgendwie vielleicht so um die 20 sind oder vielleicht irgendwie so die ersten Jahre mit Jesus unterwegs sind. Ich glaube, dass es die Frage des Christseins überhaupt ist, dass wir immer wieder uns die Frage stellen, wo kann ich irgendwie mit Gott und für Gott was wagen. Und ich möchte mit euch in eine ziemlich bekannte Begebenheit aus dem Leben von Jesus eintauchen, im Markus-Evangelium, in Markus Kapitel 6. Und ich möchte mit euch zusammen entdecken, wie Jesus da seine Jünger, seine Nachfolger, also eigentlich übertragen gesprochen, dich und mich herausfordert, aus ihrer Komfortzone rauszugehen. Und ich wünsche mir für diesen Abend, dass du irgendwie Gott diese Frage stellen kannst, wo Gott dich herausfordern möchte und Gott sich von dir wünscht, dass du deine Komfortzone verlässt. Und ich möchte mit euch einsteigen in Markus Kapitel 6 und ab Vers 30 bis Vers 44 möchte ich mit euch lesen. Und dieses Wunder, das dort passiert, das auch die Speisung der 5000 genannt wird, wahrscheinlich müsste es eigentlich eher die Speisung der 15.000 genannt werden, weil es ja nur 5000 Männer waren und man davon ausgehen kann, dass wahrscheinlich locker nochmal doppelt so viel, wenn nicht sogar noch mehr Frauen und Kinder dabei waren. Das ist das einzige Wunder, das in allen vier Evangelien berichtet wird und wahrscheinlich auch das Wunder mit den meisten Zuschauern. So als Hintergrund so ein bisschen zu diesem Wunder, Jesus hatte seine Jünger kurz vorher in so eine Praktikumsphase geschickt. Jesus war ja viel so mit seinen Jüngern zusammen unterwegs und hat ihnen irgendwie Fragen gestellt. Die Jünger haben Fragen gestellt und kurz vorher war es so, dass Jesus seine Jünger in so eine Praktikumsphase geschickt hat. So Zweiergruppen und jetzt probiert es mal aus und wendet es mal an, was ihr gelernt habt. Und in dieser gleichen Zeit war es so, dass der Cousin von Jesus, Johannes der Täufer, umgebracht wurde und die Jünger kommen zurück und sind irgendwie erfüllt, aber auch irgendwie erschöpft von dem, was sie gemacht haben. Und Jesus scheint auch einfach in einer herausfordernden Situation gewesen zu sein. Wir tauchen mal ein in Verse 30 und 31. Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, so dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Also die Jünger sind müde. Ich könnte mir vorstellen, dass Jesus auch irgendwie in Trauer war, weil er eine Person verloren hat, die ihm wichtig war. Und dann fordert Jesus seine Jünger auf, dass sie sich ausruhen und dass sie sich irgendwie so einen Platz suchen, wo sie zusammen irgendwie zur Ruhe kommen können und einfach mal ein bisschen ausspannen können. Also Vers 32, sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Ich finde es total interessant, die Jünger sind irgendwie fix und fertig und was macht Jesus? Er geht mit ihnen an einen Ort, wo sie auftanken können, wo sie irgendwie zur Ruhe kommen können und wo sie auf eine Art in dieser einsamen Zweisamkeit mit Jesus neue Kraft gewinnen können, irgendwie auch neue Motivation gewinnen können, wo sie auch mit Jesus zusammen alles verarbeiten können, was sie erlebt haben. Und ich glaube, dass so ein erster Hinweis ist irgendwie für Jesus Nachfolger, für Jünger von Jesus, dass wir immer wieder solche Orte der einsamen Zweisamkeit brauchen, wo wir mit Jesus alleine zu zweit sein können und irgendwie das, was wir erlebt haben, was uns beschäftigt, was unseren Alltag manchmal auch schwer und anstrengend macht, reflektieren können, wo wir zur Ruhe kommen können. Mein einsamer Ort sind meine Joggingschuhe Und wenn ich mit diesen Joggingschuhen durch den Schwebheimer Wald renne, also Schwebheim ist der Ort, wo ich wohne, das ist der Ort, das ist mein einsamer Ort, wo ich meinen Alltag, meine Gedanken, das, was meine Sorgen, die Dinge, die mich herausfordern, die Dinge, die mich freuen, irgendwie vor Gott reflektieren kann und wo irgendwie meine Sorgen kleiner werden und mein Bild von Gott wieder größer wird und mein Glaube wieder stärker wird und ich irgendwie neuen Mut bekommen kann für die Herausforderungen des Alltags. Aber es kommt meistens anders und auch anders, als man denkt. Vers 33. Aber man beobachtete sie bei der Abfahrt und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Also als ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dir auch manchmal Bibelstellen irgendwie so oder Bibeltexte so ein bisschen bildlich vorstellst. Ich stelle mir das so vor, dass Jesus und seine Jünger, die fahren irgendwie ab über diesen See und dann sind die ganzen Menschen da und die fangen so das Tuscheln an und rennen auch so um diesen See rum und sind dann schon eher da irgendwie als Jesus mit seinen Jüngern. Und ich muss irgendwie an Pinguine denken. Deswegen habe ich euch mal ein paar mitgebracht. So wie die rennen so in diesen See rum und dann stehen die schon so am Ufer und winken so, hallo! Wir sind auch schon wieder da. Ich mache die mal weg, ne, dass ihr die ganze Zeit auf die Pinguine schauen müsst. Aber auf jeden Fall denke ich, dass es für die Jünger eine total herausfordernde Situation sein muss. Sie sind irgendwie erschöpft, sie sind irgendwie, sehnen sich nach Ruhe, sehnen sich danach, einfach mal niemanden zu sehen, niemanden zu hören. Und dann stehen die Leute schon wieder da am Ufer. Ich hätte irgendwie so gedacht, okay, lass uns einfach umdrehen und wir bleiben in der Mitte von diesem See, wo wir vielleicht unsere Ruhe haben oder sowas. Oder ich hätte irgendwie sowas gerufen wie, es tut mir leid, sie rufen außerhalb der Sprechzeiten an. Aber Jesus reagiert irgendwie ganz anders. Jesus ist irgendwie, scheint überhaupt nicht genervt zu sein, scheint überhaupt nicht irgendwie mit der Situation überfordert zu sein. In dem Bibeltext können wir lesen, dass Jesus von tiefem Mitgefühl ergriffen war. In der Ursprache steht ein Wort, das was mit den Eingeweiden zu tun hat, das was mit den Gedärmen zu tun hat. Also man könnte sagen, vom Mitgefühl hat Jesus den Magen umgedreht. Warum? Weil er gesehen hat, wie es den Menschen geht. Weil er diese tiefe Bedürftigkeit der Menschen gesehen hat, weil er gesehen hat, das sind Menschen, die brauchen einen Retter, die brauchen jemanden, der mit ihnen Zeit verbringt, der sich um sie kümmert. Und es geht ihm total nahe. Und die Konsequenz daraus ist, dass Jesus sich am Ende von Vers 34, kannst du das lesen, viel Zeit nimmt, um diese Menschen zu lehren, um diesen Menschen zu begegnen. Vers 35. Es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort und dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zum Essen kaufen. Und ich stelle mir so vor, was den Jüngern so durch den Kopf geht. Sie denken, ja okay, ist ja typisch Jesus, jetzt gibt's halt nochmal so eine Nachspielzeit, jetzt kümmert er sich noch um ein paar Leute und dann haben wir vielleicht unsere Ruhe. Oder ich stelle mir so Johannes vor, der irgendwie so versucht, Jesus immer mal so die Uhr zu zeigen und so irgendwie so hinterm Rücken von den Leuten und sagt, okay, jetzt langt's aber auch mal, es ist doch jetzt wirklich schon spät, wir wollten jetzt eigentlich schon uns zurückziehen. Und irgendwie ist es so, dass die Jünger hangry sind. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so eine Mischung aus zwei englischen Worten. Hungry ist hungrig und angry ist ärgerlich. Also sie sind ärgerlich, weil sie hungrig sind. Manche Ehefrauen kennen das vielleicht auch. Wenn die Männer von der Arbeit kommen, sind die genauso ungefähr. Sie sind hungrig und so ein bisschen ärgerlich, weil sie hungrig sind. So. Das ist total wichtig, dass man das weiß. Deswegen, wenn du willst, kannst du dir das auch aufschreiben. Und es gibt sogar Studien, dass man Situationen noch negativer beurteilt, wenn man in diesem Moment hungrig ist. Und deswegen können wir vielleicht auch ein bisschen Verständnis mit den Jüngern haben in diesem Moment, dass sie irgendwie am Limit sind, dass sie herausgefordert sind und dass sie keine Geduld mehr haben und dass sie auch überhaupt keine Geduld mehr haben wollen. Wie reagiert Jesus? Vers 37, da rief Jesus mit lauter Stimme, Feierabend, geht alle nach Hause, die Mitleidstour ist jetzt vorbei, wir sind morgen wieder für sie da. Nee, das habe ich mir ausgedacht. Der echte Vers 37 geht so. Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Kannst du dir das vorstellen? Bist in so einer, bist in der Situation wie die Jünger, dass du eigentlich müde bist, dass du dich eigentlich ausruhen möchtest, dass am Anfang vom Text stand, dass sie noch nicht mal Zeit hatten, ein bisschen zu essen. Und du denkst, okay, jetzt haben wir sogar eigentlich noch mal ein bisschen mehr Zeit den Leuten gegeben. Jetzt ist es schon wirklich spät. Und jetzt würde ich gern selber mal mich ausruhen. Ich würde selber gerne mal was essen. Und dann kommt Jesus und sagt, gebt doch ihr ihnen zu essen. Hä? Jesus, ist das wirklich dein Ernst? Wirklich? Meinst du das jetzt ganz ernst? Und ich glaube, das sind diese Momente, wo Gott, wo Jesus seine Leute aus der Komfortzone rausschubst. Das sind diese Momente, wo Jesus dich und mich herausfordern möchte und uns aus diesem gemütlichen, kuscheligen Bereich rausschubsen möchte. Hast du das schon mal erlebt? Dass du wusstest, dass Gott was von dir möchte, dass Gott möchte, dass du was Bestimmtes tust und du hast dir gedacht, hä, wirklich? Kann das sein? Es gibt so eine bestimmte Adlergattung, ich weiß nicht genau, ob alle Adler das so machen, die schubsen an einem bestimmten Tag ihre kleinen Adlerküken aus ihrem Nest raus. Das Adlernest heißt, glaube ich, Horst. Und an irgendeinem Tag kommt die Adlermama und schubst einfach so am frühen Morgen so die Adlerküken aus dem Nest raus. Nicht, weil sie keinen Bock mehr auf die hat oder weil sie die Erziehung satt ist, sondern weil sie auf diese Art und Weise den Adlerküken das Fliegen beibringen möchte. Wie können Adler das Fliegen lernen? Im Nest können sie es nicht. Nur wenn sie irgendwo in der Luft unterwegs sind. Und die Adlermama schubst dann ihre Küken aus dem Nest raus und fliegt unter den Adlerküken her. Passt auf, dass sie nicht irgendwie abstürzen. Aber nur so können die Adlerküken richtige Adler werden und richtig fliegen lernen wie ein Adler. Und ich glaube, genau das Gleiche möchte Jesus auch machen. Warum macht Jesus das? Warum schubst Jesus in diesem Moment seine Jünger aus der Komfortzone raus? Weil er sie trainieren möchte. Weil er möchte, dass sie was lernen. Warum macht Jesus das mit dir und mir? Weil er dich trainieren möchte und weil er möchte, dass du etwas lernst. Da sagten sie zu ihm, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben könnten. Jesus trägt uns manchmal Dinge auf, die scheinbar unmöglich scheinen, wo wir denken, das kann er jetzt eigentlich gar nicht ernst gemeint haben. Also, das geht doch eigentlich gar nicht. Hast du das schon mal erlebt, dass Gott dich irgendwie so ein bisschen schubst und du das Gefühl hast, okay, Gott möchte was von dir und du weißt ganz genau, dass er will, dass du das machst und dann fangen wir an, so Ausreden zu finden? Die Jünger auch. Sagen, also Jesus, ich nur mal kurz so rückfrage, hast du da wirklich drüber nachgedacht? Wir müssten ja 200 Denare investieren, also ein Denar ist ein Tageslohn, das heißt so zwei Drittel Jahreslohn, sagen wir mal grob umgerechnet irgendwas so 25.000 Euro oder sowas oder 20.000 Euro, irgendwie sowas. Sagen sie so, Jesus, hast du schon mal drüber nachgedacht? Wir müssten so richtig viel Geld in die Hand nehmen, um die Leute hier satt zu kriegen. Das kannst du gar nicht ernst gemeint haben, oder? Also, wir denken nochmal drüber nach oder wir können ja auch erstmal eine Gebetsgemeinschaft machen und nochmal dafür beten oder so. Aber jetzt wirklich losgehen oder so? Eher nicht. Ich würde sowas sagen wie, das können wir ja nochmal im Auge behalten. Klammer auf, nein, Klammer zu. Und was macht Jesus? Wie reagiert Jesus auf diese Rückfrage von seinen Jüngern, die so fast ein bisschen belehrend irgendwie ist? Als ob Jesus nicht verstehen würde, was man braucht, um diese Menschen satt zu machen. Vers 38. Wie viele Brote habt ihr? Fragt er zurück. Geht und seht nach. Sie taten es und kamen wieder und sagten zu ihm 5 und außerdem 2 Fische. Wie viele Brote habt ihr? Voll die gute Frage, Jesus. Danke, hilft uns jetzt echt weiter. Weil für die Jünger ist es so, als würden sie vom Regen in die Traufe kommen. Sie wissen schon, dass das irgendwie nicht ausreicht, aber trotzdem, weil Jesus sagt, machen sie mal wie so ein Ressourcencheck und kommen mit so einer Tupperbox zurück von irgendjemand, wo 5 Brote und 2 Fische drin sind. Und für die Jünger bedeutet es so ein Moment, wo sie nachschauen, was sie Jesus geben können und sie ihre eigene Unzulänglichkeit entdecken und sie merken, hey, Wir können überhaupt nicht diese ganzen Menschen hier satt machen. Und das sind die Momente im Leben als Nachfolger von Jesus, wo wir uns anschauen und wo wir irgendwie schauen und merken, okay, ich habe nicht genug Erfahrung, okay, ich habe nicht genug Wissen, meine Fähigkeiten reichen irgendwie auch nicht aus, meine Ausbildung, ich habe auch nicht genug Mut und außerdem, andere Leute können es bestimmt viel besser. Mit dem bisschen, was ich zu bieten habe, kann Gott doch bestimmt nichts anfangen. Genauso haben sich die Jünger in diesem Moment gefühlt. Und wie reagiert Jesus darauf? Er sagt Folgendes. Bringt sie mir her. Den Vers habe ich mir aus dem Matthäus-Evangelium ausgeliehen, wo das genauso auch berichtet wird, aber diese Aussage von Jesus noch festgehalten wird. Er sagt zu ihnen, bringt sie mir her. Die Jünger kommen mit den 5 Broten und 2 Fischen und Jesus sagt nichts anderes, außer bringt sie mir her. Jesus sagt es auch zu dir, bring es zu mir. Bring zu mir, was du hast und schau zu, was ich damit machen kann. Bring zu mir deine Fähigkeiten, deine Erfahrung, deine Angst, deine Sorgen, deine mangelnde Ausbildung, dein mangelnden Mut, deine Unsicherheit. Bring, was du hast. Interessant ist auch, was Jesus eben nicht sagt. Jesus sagt nicht, super, 5 Brote und 2 Fische haben wir schon, aber wir schaffen bestimmt noch ein bisschen mehr. Der Mann in der 4. Reihe da hinten, der schaut so aus, als hätte er auch noch einen Fisch dabei. Und die Dame da hinten, möchten Sie nicht auch noch eine Scheibe Brot abliefern? Es wäre super, wenn wir 7 Brote und wenigstens 4 Fische hätten. Nein, Jesus macht es überhaupt nicht. Er macht nicht irgendwie so einen auf, komm, hol noch mal ein bisschen mehr raus. Du kannst doch noch ein bisschen mehr geben. Sondern er sagt einfach zu seinen Jüngern, sagt einfach, bring es zu mir. Das, was sie haben, das bisschen, was sie Jesus anbieten können. Jesus sagt, bring es zu mir. Und da wird so deutlich, dass es Jesus nicht auf die Fähigkeit seiner Jünger ankommt, sondern dass es Jesus auf die Verfügbarkeit seiner Jünger ankommt. Dass sie das, was sie haben, ihm einfach zur Verfügung stellen. Vers 39. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzten. Als sie sich in Gruppen zu 100 und zu 50 gelagert hatten, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit sie diese an die Menge verteilten. Auch die 2 Fische ließ er unter alle verteilen. Also Jesus lässt die Leute so hinsetzen, in so Art Tischgemeinschaften, als wäre es das Normalste von der Welt. Er dankt Gott und dann gibt er das Essen an die Jünger weiter. Die Jünger wussten nicht, wie man mit 5 Broten und 2 Fischen 10.000 Menschen satt machen kann. Aber die Jünger wussten, wie man Essen an Menschen verteilt. Das können die meisten von uns, so ein Zack, so ein Klecks, Kartoffelbrei irgendwie auf dem Teller, das kriegen wir alle noch irgendwie hin, wenn es uns jemand mal kurz zeigt. Also die Jünger, sie haben getan, was sie tun konnten. Und sie haben vertraut, dass Jesus das tut, was nur er tun kann. Und ich glaube, dass das die Botschaft von dieser Situation, von dieser Begebenheit ist. Dass es die Botschaft ist, die Jesus für seine Jünger hat und die Jesus heute Abend für dich und mich hat. Tue, was du tun kannst und vertraue, dass Gott tut, was nur er tun kann. Tue, was du tun kannst und vertraue, dass Gott tut, was nur er tun kann. Weißt du, wenn Jesus dich und mich, wenn Jesus uns aus dieser Komfortzone rausschubsen und rausschmeißen möchte, dann verlangt er nicht von uns, dass wir irgendwas tun, was uns unmöglich ist. Er verlangt immer nur von uns, dass wir wirklich auch das tun, was wir irgendwie gerade so noch hinkriegen. Die 5 Brote und 2 Fische, die wir gerade so zusammenkratzen können, das möchte Jesus, dass wir das geben. Er möchte, dass wir das tun, was wir tun können und dass wir dann erleben, wie Gott das tut, was nur er möglich machen kann. Und er möchte damit unser Vertrauen stärken. Ich hatte mal so einen Sportlehrer der alten Schule, vielleicht so in der 7., 8. Klasse. Und der war wirklich so ein bisschen militärisch drauf, würde ich mal sagen. Und der hat am liebsten eigentlich immer Turnen mit uns gemacht. Barren und so, diese 2 mörderischen Balken, die da so nebeneinander sind. Und er hat es irgendwie immer so gemacht, dass er die Unsportlichsten aus der Klasse so an diesen Barren geschickt hat. Und die ganze Klasse, die ganzen Jungs waren außen rum gestanden. Und dann hat er die angeschrien, so, du schaffst jetzt diesen Oberarmstand. Das ist so, wenn man sich so versucht, so auf dem Barren nach oben auszustrecken. Also schafft jetzt nicht jeder und so. Und dann hat er immer gemeint, je mehr die anschreit und je mehr er irgendwie vor der versammelten Jungstruppe irgendwie auf die einbrüllt, desto eher können die das schaffen. Und er hat von ihnen verlangt, dass sie was, was ihnen unmöglich ist, möglich machen. Und für so fremdschamempfindliche Leute wie mich war das grausam, da zuzuschauen, wie er irgendwie auf die Klassenkameraden eingeschrien hat. Weißt du, Gott ist nicht wie so ein Sportlehrer der alten Schule, der von uns Verrenkungen verlangt, die wir überhaupt nicht machen können. Gott will nicht, dass du das Unmögliche möglich machst. Er will, dass du das tust, was dir möglich ist. Weißt du, das Unmögliche möglich zu machen, das ist Gottes Job. Aber unser Job ist es, dass wir das tun, was uns möglich ist. Wenn wir das tun, was uns möglich ist, dann macht Gott das Unmögliche möglich. Dann werden wir erleben, dass unsere Verlegenheiten Gottes Gelegenheiten sein können. Dass unsere Fragezeichen zu Gottes Ausrufezeichen werden. Und dass es Gott gar nicht so sehr auf unsere Fähigkeit, sondern auf unsere Verfügbarkeit ankommt. Und die Jünger tun genau das. Sie tun das, was sie tun können. Und sie erleben ein Wunder. Vers 42. Und alle aßen und wurden satt. Tue, was du tun kannst und vertraue, dass Gott tut, was nur er tun kann. Und ich stelle mir das so vor, wie die Jünger da unterwegs sind. Es muss ja auch eine Zeit gedauert haben, Essen an etwa 15.000 Menschen zu verteilen. Und die waren schon müde und dann laufen sie durch die Reihen. Und Johannes sagt zu Petrus, hey, ich habe noch richtig viel übrig. Braucht ihr bei euch drüben noch was? Und er sagt, nee, der Markus hat mir auch schon was gegeben. Nee, Markus gibt's gar nicht, Matthäus. Vielleicht war irgendein Markus auch dabei, der nochmal so schnell mitgeholfen hat oder so. Bestimmt. Und nee, der Matthäus, der hat uns gerade auch schon Sachen gegeben. Und hier drüben Jakobus und so, die haben auch genug und so. Und dann merken die Jünger plötzlich, es reicht. Wir haben genug und wir haben sogar zu viel. Und es muss wahnsinnig anstrengend gewesen sein, aber es muss auch unglaublich überwältigend gewesen sein, irgendwie zu erleben, wie diese Menschenmenge wirklich satt wird und sogar noch was übrig bleibt. Und dann lesen wir Folgendes. Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war. 12 Körbe voll. Die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen hatte, belief sich auf 5.000. Die Jünger, wie gute Mitarbeiter das machen, bleiben noch bis zum Aufräumen und jeder bekommt wie so sein eigenes Souvenir. Wie beim Kindergeburtstag ist es. Ich war mal auf so einem Kindergeburtstag, vielleicht so in der ersten, zweiten Klasse, und wir haben den ganzen Nachmittag nur Süßigkeiten gefuttert. Es war grandios. Es war gewaltig. Und am Ende von diesem tollen Nachmittag hat jeder von uns nochmal so einen richtig fetten Beutel mit noch mehr Süßigkeiten bekommen. So als Erinnerung. Es hat einfach auch noch einen Tag gelangt so. Oder weil meine Eltern drauf aufgepasst haben, vielleicht eine Woche. Aber genauso ist es für die Jünger. Sie erleben Gott in Aktion und Jesus möchte ihnen irgendwie wie so ein Erinnerungsstück noch mitgeben. Und jeder von den Jüngern, 12 Jünger, 12 Körbe, bekommt wie noch so einen Korb in die Hand gedrückt. Ich stelle mir das so vor, dass sie den mit nach Hause nehmen und ihren Frauen davon erzählen oder ihre Familie davon erzählen oder irgendwelchen Leuten davon erzählen, was sie erlebt haben. Und ich glaube, wir können das alle erleben. Wenn wir uns Jesus zur Verfügung stellen, wenn wir Jesus dienen, dann gibt Jesus uns keinen Korb, sondern er macht uns einen Korb voll. Jesus gibt dir keinen Korb, er macht deinen Korb voll. Und sie waren am Ende übermüdet, aber auch überglücklich. Und warum hat Jesus das mit seinen Jüngern gemacht? Warum hat Jesus das mit den 12 Jüngern gemacht? Weil er ihre Glaubensmuskel trainieren wollte. Weil er wusste, mit diesen Jungs möchte ich meine Gemeinde gründen. Mit diesen Jungs möchte ich eine Bewegung starten, die nach 2000 Jahren immer noch nicht aufgehört hat. Und da brauchen die ein bisschen mehr Glauben. Da müssen die ein bisschen mehr vertrauen, dass Gott wirklich unmögliche Dinge möglich machen kann. Und genau deswegen bringt es sie in diese Situation. Tue, was du tun kannst und vertraue, dass Gott tut, was nur er tun kann. Und was hat es jetzt mit dir und mir zu tun? Und dazu habe ich mir von, ich glaube Jan war es, ne? Jan, oder? Von Jan hat mir eine Hantel mitgebracht. Eigentlich verwendet man die, glaube ich, mit zwei Händen. Bin jetzt auch nicht so der Hanteltyp, aber so ein bisschen, paar Minuten halten kann ich das. War auch schon mal im Fitnessstudio, nämlich einmal. Und so viel weiß ich aber über Training, dass man, wenn man mit so einer Hantel trainieren will, weil man mal irgendwie so einen wahnsinnig großen Bizeps bekommen möchte, dann langt es nicht, dass ich einmal so mache, so, oh, gut, okay, und morgen wieder, und dann lege ich das Ding auf Seite, sondern ich muss irgendwie mir dieser Handel so ein bisschen trainieren, bis ich so an meine Grenzen komme. Bis ich so die Komfortzone meines Muskels verlasse. Also bis ich so ein bisschen irgendwann mal spüre, dass da was weh tut. So ein, oder irgendwie was müde wird, so ein bisschen Schmerz vielleicht. Irgendwie Sportwissenschaftler könnten das genau erklären. Irgendwas passiert da mit den Muskelfasern und irgendwas platzt da oder reißt und dann wächst da neu. Und auf jeden Fall irgendwann hat man unglaublich große Muskeln. Und was mit unseren körperlichen Muskeln für uns vielleicht völlig normal ist und völlig verständlich ist, ist auf eine Art auch mit unseren Glaubensmuskeln so. Dass wir unsere Glaubensmuskeln trainieren müssen, um dass unsere Glaubensmuskeln eine größere Kapazität bekommen. Training bedeutet immer, dass ich mir ein bisschen mehr zumute, als ich eigentlich gewohnt bin. Und genau das möchte Gott in dieser Situation mit dem Glauben von seinen Jüngern machen. Und genau das möchte Jesus mit deinem Glauben machen, dass er dir immer wieder ein bisschen mehr zumutet, als du gewohnt bist, weil er deinen Glaubensmuskel trainieren möchte und weil er möchte, dass dein Glaubensbizeps ein bisschen größer wird. Und ich glaube, in dieser Geschichte, in dieser Begebenheit, ja, es geht um die Nöte der Menschen. Es geht darum, dass um die geistlichen Nöte der Menschen. Ja, es geht um auch den Hunger der Menschen, dass Jesus die Menschen versorgen wollte. Aber ich glaube, in erster Linie ging es Jesus in dieser Situation um den Glauben seiner Jünger. In erster Linie ging es Jesus darum, dass er die Kapazität des Glaubens seiner Jünger vergrößern wollte, dass er ihre Glaubensmuskel trainieren wollte. Weißt du, was steht auf dem Spiel, wenn wir immer in unserer Komfortzone bleiben? Die Kapazität unseres Glaubens steht auf dem Spiel. Und es ist doch die Geschichte aller Glaubenshelden, die wir irgendwie bewundern. Egal, ob das Glaubenshelden in der Bibel sind, die Moses und Gideons und wie sie alle heißen. Oder ob das Glaubenshelden in der Kirchengeschichte sind. Es sind immer die Menschen gewesen, die sich von Gott aus dieser Komfortzone haben rausschubsen oder rausrufen lassen. Die nicht hier drin geblieben sind und gekuschelt haben und die stinkige, schön warme Luft genossen haben, sondern die diesen Ruf von Jesus gehört haben und mutig aus ihrer Komfortzone rausgegangen sind. Die es gehört haben, dass Gott zu ihnen gesagt hat, bring es zu mir, bring es zu mir. Komm raus aus deiner Komfortzone. Und ich glaube, Jesus sagt es auch zu dir. Bring es zu mir. Und ich möchte dich fragen, wo stupst oder wo schubst Gott dich? Vielleicht schon auch seit längerer Zeit. Vielleicht denkst du jetzt heute Abend auch zum ersten Mal drüber nach. Was kannst du tun? Wo kannst du das dich für Gott einsetzen? Wo kannst du das, was Gott dir anvertraut hat, für Gott einsetzen? Wo kannst du was für Gott wagen? Wo kannst du das tun, was dir möglich ist? Um zu erleben, dass Gott das tut, was nur ihm möglich ist. Wo will Jesus dich aus deiner Komfortzone rausschubsen? Wo möchte Jesus dich in deiner Familie, in deinem Umfeld, in deiner Arbeitsstelle, in der Gemeinde, in deinem Dienst für Gott vielleicht herausfordern und aus deiner Komfortzone rausschubsen? Weil ich glaube, wir kennen alle dieses krasse Gefühl, wenn wir es erlebt haben, dass Gott uns gebraucht hat. Im Sommer leite ich zusammen mit meiner Frau und einer Kollegin in der Freizeit auf Usedom. Christoph war dieses Jahr auch am Start mit dem Life is More Bus. Und wir machen eine Woche Urlaub und eine Woche oder 5 Tage Einsatz in so einem Park auf Usedom. Und das Ziel von diesem Einsatz ist, Jugendliche aus ihrer Komfortzone herauszuschubsen und ihnen das zu ermöglichen, dass sie Gott erleben und dass ihr Glaubensmuskel ein bisschen das Wachsen anfängt. Und da kann man das sehen, wie überwältigend das sein kann für einen 16-jährigen Kerl, der zum ersten Mal mit einem fremden Menschen über seinen Glauben redet. Ich kann mich noch gut erinnern, wie der zu mir gelaufen kam und der hatte irgendwie so ein bisschen Wasser in den Augen. Tränen waren es bestimmt nicht, aber weil das war so ein richtiger Kerl, aber irgendwie hat er Wasser in den Augen und er erzählt mir davon, wie krass es war, dass er mit einem Fremden über seinen Glauben geredet hat und er gemerkt hat, wie Gott ihn gebraucht und er Dinge sagen kann, irgendwie die Gott ihm irgendwie in den Mund gelegt hat und so. Und das ist genau dieses Gefühl, das die Jünger auch hatten, als sie gemerkt haben, hey, die Leute werden satt. Das ist genau das Gefühl,
das du vielleicht auch schon erlebt hast, in Momenten, wo du gemerkt hast, boah krass, jetzt wirkt Gott. Das bin nicht ich, weil mir wäre das nicht möglich, sondern jetzt ist Gott wirklich am Wirken. Und ich glaube, dass das wirklich die Essenz des christlichen Lebens ist. Dass das das christliche Leben ist, irgendwie dieses Leben mit Jesus, Jesus nachzufolgen. Dass es das wirklich ist, dass wir immer wieder Jesus fragen, wo möchtest du mich rausholen aus dieser Komfortzone? Wo möchtest du, dass ich diesen kuscheligen Bereich, wo es gemütlich ist und wo ich mich eingerichtet habe und wo ich alles kenne, wo möchtest du, dass ich das verlasse? Warum ist das irgendwie die Essenz des Christseins? Weil Jesus selber das vorgemacht hat. Weißt du, Jesus hat seine Komfortzone im Himmel verlassen. Warum? Weil er uns gewinnen wollte dafür. Weißt du, Jesus möchte, dass du und ich, dass wir die Komfortzone verlassen. Und wenn wir das tun, wenn wir unsere Komfortzone verlassen, dann werden wir Jesus ähnlicher. Weil es zutiefst in Jesus, im Wesen von Jesus drin ist, den gemütlichen Himmel zu verlassen und auf die Erde hier zu kommen, um uns zu retten, um uns das möglich zu machen, als Nachfolger von Jesus überhaupt erst leben zu können. Und ich weiß nicht, was das für dich bedeutet. Ich weiß nicht, was das für dich ganz konkret bedeutet, aber ich wünsche mir und ich wünsche dir, dass du heute Abend Gott fragst, wo kann ich meine Komfortzone verlassen? Und es bedeutet für jeden hier im Raum was anderes. Es bedeutet für dich, wenn du Student bist, was anderes für jemand, der vielleicht gerade Mama von 3 Kindern ist. Für eine Mama von 3 Kindern bedeutet es was anderes für jemand, der so irgendwie als Rentner oder als Pensionär oder so lebt und anders Zeit irgendwie zur Verfügung hat, aber vielleicht auch weniger körperliche Kraft. Für jeden von uns bedeutet es was anderes. Aber ich glaube, jeder von uns hat eine Komfortzone und jeder von uns wird von Jesus immer wieder geschubst und gestupst aus dieser Komfortzone heraus. Tue, was du tun kannst und vertraue, dass Gott tut, was nur er tun kann. Und ich möchte enden mit einem Zitat von Hudson Taylor, dem China-Missionar, der seine englische Komfortzone verlassen hat und nach China gegangen ist. Und er beschreibt es folgendermaßen: Gott gebraucht Menschen, die schwach und bedeutungslos genug sind, um sich bei ihm anzulehnen. Er hat es verlassen, er hat es verstanden und er hat auch seine Komfortzone verlassen. Er hat es verstanden, dass es Jesus nicht auf seine Fähigkeit in erster Linie ankommt, sondern auf seine Verfügbarkeit. Und er wusste auch, dass er an sich nicht das Unmögliche möglich machen kann. Aber er hat das getan, was ihm möglich war. Er ist bis ans Äußerste gegangen. Er hat so die damalige zivilisierte Welt verlassen und ist nach China gegangen, um Menschen für Jesus zu erreichen. Und ich kann mich erinnern, dass in meiner Glaubensbiografie, als mein Kinderglaube zu einem erwachseneren Glauben wurde, auch solche Momente entscheidend waren. Ich kann mich erinnern, vor etwa 13, 14 Jahren habe ich zum ersten Mal bei einem Sola bei uns in der Gegend mitgearbeitet. Also so ein Zeltlager für Teenager und für Kids. Und ich war da gerade so 18 irgendwie so. Und ich war für eine Gruppe von Teens, so 13, 14, 15-Jährige verantwortlich. Und ich kann mich noch erinnern, an irgendeinem Nachmittag sagte eines von den Mädels, für die ich eigentlich verantwortlich war: Du hast ja mehr Mist im Kopf als wir. Und wahrscheinlich hat's gestimmt. Wahrscheinlich hatte ich nicht mal 5 Brote und 2 Fische dabei. Wenn es hochkommt, 3 Brote und einen halben Fisch. Aber was ich in dieser Woche gemerkt habe, ist, dass Gott mich gebrauchen kann. Dass Gott mich gebrauchen kann, obwohl ich keine Erfahrung habe, obwohl ich keine Fähigkeiten habe, mangelnde Fähigkeiten habe, obwohl ich Mist im Kopf habe, obwohl ich Gott nicht viel zu bringen habe, habe ich gemerkt, dass Gott mich in dieser Woche im Leben von diesen Teenagern gebrauchen konnte. Und das war für mich ein Moment, wo Gott mich rausgeschubst hat aus meiner Komfortzone und wo ich gemerkt habe, okay, mein Glaubensmuskel wird irgendwie trainiert. Und ich glaube, mit meinem Glauben hat es noch viel mehr gemacht, als mit dem Glauben von diesen Teenagern, für die ich verantwortlich war in der Woche. Weil ich gemerkt habe, okay, krass, wenn ich irgendwie was wage für diesen lebendigen Gott, dann merke ich auch, dass dieser Gott wirklich lebendig ist. Wenn ich das tue, was mir möglich ist, dann tut er wirklich das, was nur Gott möglich ist. Dann macht er das Unmögliche möglich. Und das hat in mir was angefangen, wo ich gemerkt habe, ich möchte nie mehr anders leben, als immer wieder Jesus zu fragen, hey, hilf mir raus aus dieser Komfortzone. Auch wenn ich Angst habe, auch wenn ich denke, ich schaffe nicht und ich kann nicht und es ist gerade so gemütlich und ich habe eigentlich keine Lust auf Ungemütlichkeit. Jesus, bitte führ mich raus aus dieser Komfortzone. Und ich möchte dir nochmal die Frage vom Anfang stellen, wo möchte Gott, dass du deine Komfortzone verlässt? Und wo kannst du das tun, was dir möglich ist, um zu erleben, wie Gott es tut, was nur ihm möglich ist? Was steht auf dem Spiel? Ich glaube, die Kapazität unseres Glaubens steht auf dem Spiel. In der Komfortzone ist es zwar warm und gemütlich, aber auch stinklangweilig. Ich glaube, unser Leben als Christen ist langweilig dann, wenn wir es uns in unserer Komfortzone gemütlich gemacht haben. Wenn wir die Komfortzone verlassen und uns Jesus immer wieder da rausholen darf, dann ist es zwar nicht so gemütlich, aber es ist auch auf keinen Fall langweilig. Ich möchte jetzt noch kurz beten und dann sage ich euch, wie es weitergeht. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du es möglich gemacht hast, dass 2000 Jahre, nachdem diese Situation passiert ist, wir heute diesen Text noch lesen können. Danke, dass du das möglich gemacht hast, echt, dass wir von dieser Situation lernen können, die du benutzt hast, um den Glauben deiner Jünger zu irgendwie wachsen zu lassen, zu trainieren, zu stretchen. Man spürt richtig, wie du die Jünger herausforderst. Und wie sie in dieser Situation wachsen. Und du hast es gemacht, weil du mit ihnen deine Gemeinde gründen und bauen wolltest. Und du möchtest uns genauso gebrauchen. Du möchtest in unserem Leben wirken. Und du möchtest, dass wir erleben, dass du da bist und wirklich lebst. Und dass du unser Leben für Dinge gebrauchen kannst, die unmöglich sind. Und ich möchte beten, dass du uns heute Abend zeigst, wo wir vielleicht müde geworden sind, wo wir bequem geworden sind. Wo wir es uns in unserer Komfortzone gemütlich gemacht haben und wo es schon ein bisschen zu stinkig geworden ist. Und ich möchte beten, dass du jedem von uns zeigst, was in unserer Lebenssituation es heißen könnte, diese Komfortzone zu verlassen. Und dann bete ich, dass du uns den Mut schenkst, wirklich den kleinen nächsten Schritt zu gehen und das zu tun, was uns möglich ist, um zu erleben, wie du das tust, was nur dir möglich ist. Amen. Was ich jetzt mit euch vorhab, ist, dass ihr euch noch so für 20 Minuten, etwa 25 Minuten, vielleicht einfach in kleinen Gruppen zusammensetzt. Aber dann verändert sich noch nichts. Ich glaube, es verändert sich nur was, wenn wir uns austauschen und wenn Dinge praktisch werden, wir aus unserem Leben erzählen und wenn wir auch uns fragen, hey, wie geht's dir? Bist du gerade in deiner Komfortzone? Was auch immer. Und wenn wir dann auch vielleicht uns gegenseitig Fragen stellen. Vielleicht auch sagen, boah, ich weiß gar nicht, was dran ist. Und dann füreinander beten. Und das wünsche ich mir, dass ihr das jetzt noch zusammen macht. Ich weiß nicht, ob ihr das gewohnt seid oder ob das irgendwie neu für euch ist. Lasst euch einfach darauf ein. Ich habe euch 3 Fragen mitgebracht und es wäre echt super, wenn ihr müsst die nicht behandeln wie in der Schule so, ne? Wenn ihr bei einer Frage hängen bleibt und die Frage euch beschäftigt, dann redet einfach darüber die ganze Zeit. Redet über das, was euch beschäftigt und werdet persönlich und werdet praktisch und werdet konkret. Und am Ende nehmt euch bitte noch Zeit und betet wirklich füreinander, weil wir brauchen das, dass wir Gott einladen in das, was wir irgendwie vorhaben und dass wir irgendwie seine Führung erleben und erleben, dass er uns klar macht, was er von uns möchte. Gibt's da noch Fragen dazu? Nein, dann dürft ihr euch jetzt einfach zusammenfinden, wie ihr mögt, wie ihr wollt, in kleinen 3er- bis 6er Gruppen, wie auch immer. Und der Ralf wird dann so nach 20, 25 Minuten nach vorne kommen und den Abend beschließen. Danke für eure Aufmerksamkeit.